Als Bruder Derksen mich im vorigen Jahr einlud zu einer Bibelwoche hier, wussten wir nicht, ob das Möglichkeit werden sollte oder Wirklichkeit. Aber der Herr hat viel Gnade gegeben während des Jahres. Die Gesundheit hat sich gebessert, sodass wir noch eine Dienstreise in Betracht ziehen konnten. Und auch zu dieser Reise hat der Herr sehr viel Gnade geschenkt. Heute ist es ein Monat, seit wir Kelowna, wo wir wohnen, verließen. Zuerst flogen wir nach Winnipeg, um dann in Manitoba in Kanada, in Steinbach, unsere erste Bibelwoche zu halten, in einer Gemeinde von Neueinwanderern. Das waren Deutsch natürlich. Es war eine sehr schöne Woche, eine sehr schöne Gemeinschaft. Ich war vor Jahren einmal in dieser Gemeinde gewesen, aber die Gemeinde hatte sich so verwandelt. Es hat nur einer, so viel ich weiß, die Hand gehoben, als ich fragte, wer noch aus jener Zeit zugegen sei. Die Geschwister in Manitoba sind manchmal recht beweglich und eine Anzahl sind weitergezogen, entweder nach Alberta oder nach British Columbia, und zwar zu uns in Kelowna, wo das Wetter etwas schöner ist, auch im Winter. Von Winnipeg flogen wir dann weiter in den Osten Kanadas für einige Tage und dann nach England, um dort Freunde zu besuchen, besonders einen Bruder, der in Basel vor Jahren den Herrn gefunden hat, ein Geschäftsmann. Er ist jetzt krank und es war recht traurig, ihn zu beobachten. Aber sein Geist war hell und klar und wir hatten sehr schöne Gemeinschaft. Dann am 29. August durften wir in Köln landen, wurden dort abgeholt und am nächsten Tag hatten wir unseren ersten Dienst in Deutschland, in Hamm in Westfalen, in der Gemeinde von Bruder Heinrich Schmidt. Von dort ging es weiter nach Soest, wo wir ebenfalls schöne Tage verlebten. Von dort nach Halle in Westfalen, von dort nach Bad Essen, Lindorf, von dort nach Raden, oberhalb von Espelkamp, von dort nach Lemgo, wo wir seit Samstag Gemeinschaft hatten. Und heute beginnen wir die Bibelwoche hier. Wie schon reichlich gebetet, ist es unser Begehren, dass der Herr zur Sprache kommt, dass unser Herz brennt, wenn wir sein Wort vernehmen. Wisst ihr, warum es brennt? Weil der Heilige Geist im Wort ist und der Heilige Geist ist Feuer. Jesus sagte, und seine Worte waren es, die in den Ohren und im Inneren der Brüder gebrannt hatte. Er selbst hatte gesagt, meine Worte sind Geist. Sie sind Heiliger Geist. Worte sind überhaupt Geist. Wenn ich jetzt spreche, bewegt sich Atem über Stimmbänder. Und die Worte, die ich spreche, sind in der Tat Atem, hörbar, Geist. Aber wenn Jesus spricht, dann ist das göttlicher Geist. Und das ist ein ganz anderes Reden. Aber Gott schenke es, dass es sein Wort ist, das wir in den Mund nehmen. Zuallererst möchte ich zwei Verse an den Anfang stellen aus Psalm 1. Psalm 1, die ersten zwei Verse. Dort lesen wir sehr bekannte Worte. Manch einer kennt sie auswendig aus der Luther-Übersetzung. Ich lese sie nach einer neuen Übersetzung. Selig ist der Mann. Und wir haben das Wort selig beibehalten, weil es heute immer noch das bedeutet, was es früher bedeutete, wenn wir es in rechter Weise gebrauchen. Luther hat es manchmal im Sinne von gerettet werden gebraucht. Und natürlich, wenn wir in den Himmel kommen, sind wir selig, weil wir froh sind. Aber das Wort bedeutet tatsächlich froh werden oder glücklich werden. Glücklich oder selig, sehr, sehr froh ist der Mann, der nicht wandelt nach dem Rat der Ehrfurchtslosen und nicht betritt den Weg der Sünder und sich nicht setzt in den Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn. Das Wort Gottes wurde im Alten Testament Weisung genannt. Weisung, weil es unterwies. Es war Lehre, geschichtliche Lehre, Glaubenslehre. Und dann war es Anweisung, Gebot oder Verbot. Das Wort Gottes war weise. Der Psalmist spricht den selig, der sein Herz, seine Gedanken im Wort Gottes zu Hause hat und in seiner Weisung nachsinnt, murmelnd nachsinnt, so halblaut denkt, Tag und Nacht, Tag für Nacht. Gott erwartet von uns, dass wir seine Gedanken ihm nachdenken, durch den Tag, ja auch zu Nachtzeiten. Diese Verse geben wieder, was der Epheserbrief uns sagt, im Kern, in einer Nussschale zusammengefasst. Gottes Wort ist Weisung. Gottes Wort nachzusinnen ist Seligkeit. Der Epheserbrief ist der Nachfolger des Römerbriefes. Und der Römerbrief hat zur Überschrift die große Rettung Gottes. Paulus führt da sachlich, systematisch aus, was es um die Rettung Gottes unter uns Menschen ist. Bei Juden vornehmlich und auch bei Nichtjuden, bei denen, die aus den Völkern kommen. Dann hat er den Epheserbrief geschrieben, einige Jahre später, aus Rom, aus seiner Gefangenschaft. Das war dann gleichsam der Nachfolger, auch seine Glaubenslehre, dieses Mal nicht so sehr über die Rettung als solche, obwohl sie sich mit diesem befasst, sondern mit den Geretteten, und zwar mit ihren Vorrechten und ihren Aufgaben hat er sich hier befasst. In den ersten drei Kapiteln, das erste heißt in der ersten Hälfte, befasst Paulus sich mit den Segnungen, die wir als Vorrechte genießen dürfen, als Gerettete. Gott nimmt uns durch den Mund oder die Feder von Paulus in den Himmel. Und wir denken nach, wir sinnen nach über seine Gedanken in himmlischen Bereichen. Alle unsere Vorrechte, die wir dort haben durch das Heil in Christus, dürfen wir dort bedenken. Als ich über diese Reise nachdachte und mich fragte, was wäre wohl ein gutes Wort für diese Zeit, denn es kommen wohl noch schlechtere Zeiten auf uns zu, obwohl wir dessen vielleicht nicht so gewahr sind im Moment, aber sie kommen. Wir müssen uns gefasst machen auf die Erfüllung des Wortes Jesu, als er sagte, ihr werdet von allen Menschen gehasst werden, wir, seine Kinder. Dieser Hass nimmt zu, links und rechts, vorn und hinter uns. Und dann gibt es andere Krisen, die uns umkippen lassen wollen. Und da gilt es, fest zu bleiben. Das können wir nur im Worte Gottes, wenn wir gepflanzt sind im Hause Gottes, wie der Psalmist das sagt im Psalm 92, und wir nachsinnen Tag und Nacht in seinem Wort. Wenn wir himmlisch gesonnen sind, dann können wir auf der Erde in ihren Turbulenzen ausharren. Und das ist das Anliegen des Epheserbriefes. Ephesus war eine Hafenstadt und Hafenstädte sind Sümpfe, geistige Sümpfe. Dort ist Unmoral und allerlei Böses. Aber Paulus brachte das Licht, das heilsame Licht des Evangeliums dorthin und es bekehrten Menschen sich, fanden Frieden mit Gott, ihr Leben wurde verändert. Sie wurden frei, wie der Bruder sang, durch die Liebe Gottes. Paulus schreibt diesen und noch vielen anderen, denn als er in Ephesus weilte, einige Jahre waren es, fanden sehr viele Menschen im Inneren des Landes den Herrn Jesus. Zeugen gingen wohl aus von Ephesus in die verschiedenen Gebiete, oder vielleicht kamen auch Menschen, geschäftlich oder aus anderen Gründen, von dort nach Ephesus und hörten Paulus dort, wie vielleicht der Philemon aus Kolosse, und fanden den Herrn Jesus. Auf jeden Fall gab es sehr, sehr viele Bekehrungen in der ganzen Provinz Asia, der römischen Provinz. Und dieser Brief geht wahrscheinlich an alle diese Gemeinden. Und Paulus zeigt ihnen, wie sie festbleiben können, hier in dieser Welt mit ihren Wogen, politischen und wirtschaftlichen Wogen. Wie sie festbleiben können und ausharren dürfen und am Ende selig werden, in den Himmel kommen. Das ist nicht selbstverständlich. Paulus nimmt sich Zeit, 3 Kapitel Zeit, um uns von der himmlischen Warte aus unsere Vorrechte zu zeigen und dann, wie wir hier auf der Erde zum Segen sein können als Christen, die das Licht haben und den Mut haben, anders zu sein als unsere Mitmenschen. Wir würden gern so sein wie die anderen, um nicht aufzufallen, um nicht leiden zu müssen. Das ist aber nicht unsere Berufung. Gott hat uns gerufen, um anders zu sein, um hier ein Licht zu sein, ein Wegweiser zu sein, Wegschilder zu sein auf dem Weg in die Ewigkeit. Also die ersten 3 Kapitel zeigen uns unsere Vorrechte, die wir als Gerettete haben, und dann Kapitel 4-6 unsere Aufgaben hier in dieser Welt, zunächst in der Gemeinde und dann im Alltag. In Kapitel 1 oder in diesem ersten Teil haben wir verschiedene Bereiche, verschiedene Texte. Der erste Text, der gleichsam als Einheit dasteht, ist ein Gebet. Überhaupt finden wir sehr viel Gebet im Epheserbrief, erstaunlich viel, vielleicht mehr als in irgendeinem anderen Brief des Apostels. Die Verse 3 bis 14, wenn man den Text vor sich hat, kann man das gleich kontrollieren. Die Verse 3 bis 14 in Kapitel 1 sind ein Satz, ein Gebet. Vers 3 ist gleichsam die Überschrift, die vielen Segnungen, mit denen wir in Christus versehen wurden. Und die Verse 4 bis 14 geben uns dann die Geschichte dieser Segnungen. Der zweite Teil in diesem ersten Teil des Epheserbriefes ist der Abschnitt Kapitel 1, Vers 15 bis zu Kapitel 2, Vers 10. Das sind nur einige Sätze. Kapitel 1, Vers 15 bis 2, Vers 3 ist ein Satz, also noch länger als der Satz von 3 bis 14. Deshalb braucht es einen langen Atem, wenn wir die Bibel lesen. Manchmal teilt der Übersetzer diese langen Sätze auf in kleinere Sätze. Dann muss er aber dafür sorgen, dass die Verbindungswörter da stehen, damit man den Fluss mitkriegt. Wir wollten die Sätze meistens so bewahren, wie sie da standen, als wir diese Übersetzung schufen. Also mit Kapitel 1, Vers 15 beginnt der Apostel Paulus zu erzählen, wie er für die ephesischen und andere Christen betet. Es hat dort einige Gebetsanliegen, ganz wenige, aber sehr wesentliche. Wenn man diese Gebetsanliegen liest, dann fragt man sich, wir beten doch nicht so. Wie kommt das, dass er so betet? Unsere Gebete lauten ganz anders. Aber so ist es, wenn man im Himmlischen wohnt. Ich hatte einmal eine Studentin, es war, glaube ich, in meinem ersten Jahr an der Theologischen Hochschule in Basel. Es war sein Wunsch, sein expliziter Wunsch, dass er so beten möchte, wie der Herr es wollte, dass mehr Wort Gottes sein Gebet prägen möchte. Der Herr hat ihn später gerufen und er wurde Missionar nach Indonesien. Ja, solche Menschen, die mit Gott leben, die kann er gebrauchen. Und es will schon gelernt werden, in himmlischen Bereichen sich aufzuhalten, himmlische Gedanken nachzudenken. Paulus nimmt sich Zeit und er betet, dass sie Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen. Das ist eine griechische Ausdrucksweise, denn Paulus hat ja Griechisch geschrieben, wir übersetzen das dann in Deutsch. Geist der Weisheit, Geist der Offenbarung heißt durch den Geist Weisheit, durch den Geist Offenbarung. Wir haben das auch im Deutschen, dass die Quelle von etwas, der Name der Quelle, für auch das Ergebnis oder das Produkt oder das Ausfließende gebraucht wird. So kann Paulus auch nach dem Grundtext in 1. Korinther 14 das, was der Geist bewirkt, selbst Geist nennen, beziehungsweise Geister, weil es viele Tätigkeiten sind. So auch in diesem Text, Kapitel 1, Vers 15 und ferner 17, da betet Paulus, dass sie durch den Geist Weisheit bekommen und Offenbarung. Und dieses wiederum, während sie Gott besser kennenlernen. Gott kennenzulernen ist eins der höchsten Aufgaben eines Menschen. Und da können wir uns fragen, lernen wir Gott von Tag zu Tag besser kennen? Verstehen wir ihn mehr? Lernen wir mehr über ihn? Dazu sind wir in Gifhorn. Dazu sind wir hier in diesem Hause. Dazu sind wir auf die Welt gekommen. Dazu hat Gott uns bekehrt, dass wir ihn kennenlernen und seinen Sohn, auch den Heiligen Geist, den dreieinigen Gott. Paulus setzt das fast voraus. Während ihr ihn kennenlernt, möchten sie Weisheit und Offenbarung bekommen. Dabei, jetzt noch ein weiteres, möchten sie geöffnete Augen bekommen für dreierlei. Er nennt zwei ganz kurz und hält sich dann bis zu Kapitel 2, Vers 10 auf bei dem dritten. Und das ist etwas, das uns oft sehr wichtig ist. Und wenn es uns wichtig ist, dann sollten wir einmal diese Texte uns lesen, uns vorhalten. Und das ist die Kraft Gottes. Wir alle brauchen ja Kraft, denn wir wissen um unsere Schwachheit. Und Paulus betet für seine Leser, dass sie offene Augen bekommen für die Kraft Gottes, die er für sie hat. Gott hat seine Kraft für seine Kinder. Er setzt sie ein für seine Kinder. Und Paulus nennt uns zwei Stationen, an welchen er seine Kraft in ganz besonderer Weise zum Ausdruck gebracht hat, gezeigt hat. Die erste Stelle war die Auferstehung von Jesus Christus. Die Auferstehung von Jesus Christus war gleichsam ein Exemplar, eine ausgezeichnete Stelle, um zu zeigen, wie stark Gott ist. Die erste Stelle war natürlich die Schöpfung. Dann gab es viele Stellen in der Geschichte Israels. Die Rückkehr aus Babylon wird als ein Wunder, als ein Ausdruck der Kraft Gottes verstanden. Aber im Neuen Testament ist die Auferstehung Jesu Christi ein Epizentrum, wie bei einem Erdbeben. Da gibt es eine Mitte, wo die Kraft am stärksten ist. Das nennt man das Epizentrum. Und das Epizentrum der Kraft Gottes in der Bibel ist die Auferstehung Jesu Christi. Dort hat Gott gezeigt, wie stark er ist. Und die zweite Stelle, die Paulus nennt, nachdem ist natürlich Jesus gen Himmel gefahren, das war eine Fortsetzung seiner Erhöhung und Offenbarung seiner Kraft. Und die zweite Stelle ist Kapitel 2, 1 bis 4. Und dann setzen die weiteren Verse bis 10 diesen Gedanken fort. Aber die Verse 1 bis 3 schildern uns unsere unübertreffliche Not, in der wir uns befanden. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Wir waren gebunden an Satan und wir waren geprägt, gefärbt von der Sünde. Unsere Natur, sagte Paulus, und da sagt er, auch wir, auch er als Jude und alle seine Mitjuden waren genauso geprägt, genauso gefärbt, durchfärbt von der Sünde, von der Erbsünde wie jeder Heide. Wir alle Menschen sind in Sünden geboren. So haben uns unsere Eltern auf die Welt gebracht. Mit der Geburt sind wir bereits von Natur Sünder. Und es braucht Gottes Kraft, um uns aus dieser Situation, aus dieser Lage herauszuholen. Und Paulus vergleicht diese Kraft, die es da braucht, um uns zur Wiedergeburt zu bringen, mit der Kraft, die er bei der Auferstehung Jesu Christi offenbarte. Das heißt also, wenn wir das lesen und dabei stehen bleiben und das bedenken, dann wird uns unsere eigene Wiedergeburt groß. Dann merken wir, das war nicht so selbstverständlich, dass wir zum Glauben kamen, dass wir zur neuen Geburt kamen, dass wir zu neuem Leben kamen. Das hat tatsächlich große Kraft Gottes gebraucht. Die haben wir nicht ganz gespürt. Einige von uns erleben mehr als andere und dennoch spüren wir nicht diese Kraft. Aber das müssen wir auch nicht, damit sie sich wirklich zeigt oder damit sie wirklich sich offenbart, damit sie Kraft ist. Energie kann man sehen in dem, was man geschieht. Wenn ein Zweig eines Samens durch Beton hervorkommt und diesen Beton bricht, dann sieht man das Resultat von Kraft. Aber wir waren nicht dabei, als der Beton sich sprengt und gesprengt wurde durch dieses Leben. So ist es mit unserer Wiedergeburt. Gott offenbart seine Kraft in uns und bringt uns zu neuem Leben, lässt neues Pflanzenleben hervorkommen. Und diese Kraft zeigt er dann in den Versen 4 bis 10. Unter anderem gehört dazu, dass auch wir dann in dieser neuen Kraft tätig sind. Paulus hält fest, nicht durch unsere Leistung, nicht unsere Kraft setzte er ein. Er verzichtete auf jegliche Hilfe von uns. Und er hat es getan. Es wäre auch gar nicht möglich, zeigt er, denn wir sind sein Werk. Wenn wir erst neu geschaffen werden mussten, aus gleichsam aus nichts, aus totem Wesen, wie hätten wir dann überhaupt etwas für Gott vorher leisten können, als wir noch tot waren? Nein, sagt er, wir sind sein Werk. Er hat etwas aus uns gemacht, nicht wir etwas für ihn getan. Und dann geht er einen Schritt weiter und er sagt, noch mehr, die Werke, die wir als lebendige Christen tun, selbst diese Werke sind sein Werk. Jesus sagte, wer an ihn glauben würde, der würde, wenn er wirkte, seine Werke mit ihm tun. Und Jesus ist heute am Werk, wie Lukas es beschreibt in seinem Schreiben an Theophilus. Er sagt, was die Apostelgeschichte beschreibt, ist zum zweiten Mal das, was Jesus tut und lehrt durch seine Boten. Unsere Werke sind Christi-Werk in uns und wir wandeln in diesen Werken, sagt der Apostel in Epheser 2, Vers 10. Dann kommt in Vers 11 der erste Aufruf. Manchmal nennt man das eine Ermahnung, aber es ist genau genommen nicht eine Ermahnung, sondern ein Aufruf. Eine Ermahnung ist eine Erinnerung an eine Pflicht. Dies ist ein erster Aufruf. Und der Apostel sagt, denkt. In Kapitel 1, Vers 18 hatte er vom Denken gesprochen. Sein Gebet war es, dass die Augen unseres Denkens, des inneren Menschen, man kann auch Herz sagen, das ist der innere Mensch, der denkt, empfindet und entscheidet. Im inneren Menschen wird gedacht. Dort werden die Entscheidungen getroffen beim Denken. Deshalb ist es so wichtig, dass der Stoff unseres Denkens göttlich ist, damit die rechten Entscheidungen getroffen werden in dieser dunklen Welt. Darum denkt daran, woran? An zwei Dinge. Zuerst, dass ihr früher ohne Christus wart. Und was das alles mit sich brachte, das beschreibt er dann. Aber das ist der Kernsatz. Denkt darüber nach, vergesst es nicht, wie das war, als ihr einmal ohne Jesus Christus wart. Aber jetzt, Vers 13, nun aber seid ihr in Christus, mit Christus, durch sein Blut, gereinigt, erlöst. Ihr seid neu geworden, verwandelt worden, versöhnt worden mit Gott und miteinander. Jetzt ist Friede da. Ja, Jesus Christus ist unser Friede und er verkündet den Frieden an Menschen. Vers 17. Dieser Herr Jesus kommt wie der hohe Priester im Alten Testament. Er kam aus dem Inneren der Stiftshütte bzw. des Tempelraums. Jesus kommt aus dem Grabe zurück, aus dem Tode, kommt er zurück und kündet Frieden, Versöhnung. Zum ersten Mal am Auferstehungstag, zuerst grüßt er seine Jünger, Shalom, Friede. Nun, das war der gewöhnliche Gruß, sie waren sehr überrascht und erfreut. Den Gruß haben sie hingenommen, wie man das tut. Und dann sagt er noch einmal, Friede, und zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Er wollte sie auf dieses Wort aufmerksam machen. Dass ich hier bin, ist nicht selbstverständlich. Ich habe am Kreuz, als ihr mich verlassen habt, habe ich euch mit Gott versöhnt. Und jetzt habt ihr Frieden mit Gott und ihr seid meine Brüder, so nennt er sie am Auferstehungstag. Jetzt sind sie seine Brüder und jetzt schickt er sie hinaus, um Frieden hinauszutragen. Und er sagt, jetzt haben wir Zutritt zum Vater. Das ist das Ziel des Kommens Jesu in die Welt. Er kam, damit wir aus der Ferne zu Gott gerufen würden und Zutritt hätten zu Gott. Denn dazu sind wir Menschen. Dazu hat Gott Menschen geschaffen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Petrus sagt, Jesus Christus ist für uns gestorben, um uns zu Gott zu führen. Und das Ziel Gottes mit uns ist, dass wir beten. Immer wieder beten, viel beten. Tag aus, Tag ein beten. In der Nacht beten. Jetzt, wo wir hier sitzen, beten. Jetzt, während ich hier spreche, dass ich bete. Das ist unser Leben. Unser Geist, beseelt, bewohnt vom Heiligen Geist, wird vom Heiligen Geist mitgenommen, immer wieder, ins Gebet, ins Gespräch mit Gott. Davon leben wir. Das heißt es, im Himmlischen zu wohnen, in himmlischen Bereichen, damit wir, wenn wir die Tür dort verlassen und nach Hause kommen, wo es wieder Spannung vielleicht gibt, wo es Probleme gibt, Krankheit, Not, Fragen, dass wir dort immer noch beten, immer noch die Gemeinschaft mit dem Herrn festhalten, dort vertrauen, dort lieben, dort nicht versagen. Wenn die Versuchung kommt, Nein sagen. Das lernt man in der Gegenwart Gottes. Markus erzählt uns einmal in dem Kapitel, wo erzählt wird von der Speisung der 5000. Anschließend gab es dann den Sturm auf dem Meer, auf dem See. Dann heißt es, Jesus lief auf dem Wasser, ja? Und die Jünger meinten, er sei ein Geist, ein Gespenst. Warum? Warum versagten die Jünger dort? Markus erzählt es uns. Weil ihre Herzen verhärtet waren über den Broten. Als Jesus das Brot verteilte, haben sie es gesehen und nicht genügend notiert, was hier geschah. Haben das als ein Wunder angeschaut, haben sich gefreut, vielleicht mit den anderen begeistert gewesen, waren sie begeistert gewesen, hätten am liebsten Jesus als König gesalbt, wie es heißt, sie wollten ihn zum König machen. Jesus hat sich entfernt. Ihre Herzen waren nicht ganz dabei. Im Psalm 23 lesen wir zuerst das Thema, der Herr ist mein Hirte. Und was heißt das? Zuallererst führt der Herr uns auf die grünen Auen bei Sonnenschein, zu stillen Wassern zur Erholung. Er lässt uns lagern. Er führt uns immer auf der rechten Straße seines Namens wegen. Und dann, früher oder später, geht es durch die enge Schlucht. Wir üben uns in guten Tagen. So macht es auch das Militär. Man übt, wenn es keinen Krieg hat. Dann übt man. Damit man, wenn es Krieg gibt, weiß, wie man es macht. Wir lernen in der Sonne, im Sonnenschein. Wir lernen in guten Tagen, Gott zu vertrauen. Und dann ist es nicht ganz so schwer, wenn wir in die Notzeiten kommen. Dann können wir leichter beim Gebet oder im Gebet bleiben, im Vertrauen, in der Liebe. Also, wir lernen, Jesus zu kennen in den guten Tagen im himmlischen Bereich. Und dann bedenken wir sein Heil und gehen so in unsere Aufgaben im Alltag. Zurück zu Kapitel 2. Ab Vers 11, sagte ich, haben wir den ersten Aufruf, denkt. Das geht bis zum Ende des Kapitels. Am Ende des Kapitels haben wir einige Verse, die ich mit uns lesen möchte. Und ich möchte Sie noch etwas bedenken. Kapitel 2, Vers 19. In Kapitel 2, Vers 19 bis 22 zeigt uns der Apostel, dass die Gemeinschaft der Gläubigen mit Gott und miteinander, weil sie, Vers 17 und 18, Zutritt gewonnen haben zum Vater. Vielleicht sollte ich Vers 17 und 18 lesen. Und nachdem er gekommen war aus dem Grabe, kündete er die gute Botschaft Frieden euch, den Fernen, sie waren nicht Juden gewesen, also die Fernen, und den Nahen, auch Juden brauchten den Herrn Jesus, weil durch ihn wir beide in einem Geist den Zutritt hin zum Vater haben. Dann, weil das so ist, weil wir versöhnt worden sind und jetzt den Heiligen Geist haben, der uns ins Gebet, in die Gemeinschaft mit dem Vater bringt, seid ihr also nicht mehr Fremde, wie er das vorhin beschrieben hatte in Vers 12. Sie waren ohne Christus gewesen, deshalb Fremde, Ausländer, Fremde, Nichtmitbürger, fremd im Bündnis und der Verheißungen, jetzt aber nicht mehr so, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausangehörige Gottes, aufgebaut. Vers 19 sagt uns, was sie sind, nicht mehr, was sie waren, sondern das Gegenteil. Vers 20 sagt er, was geschehen ist, damit es so kam. Ihr seid aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Haupteckstein ist. Wir sind aufgebaut auf dem Wort Gottes. Bist du aufgebaut auf dem Wort Gottes? Als ich mich bekehrte, war ich ganz allein. Ich war 12 Jahre alt. Anschließend erzählte ich meinen Eltern, was ich gemacht hatte. Und dann stellte ich die Frage, bin ich jetzt bekehrt? Und sie sagten, was war weise, geh zu deiner Bibel und lass dir einen Vers geben. Sie warfen mich auf Gott. Das war gut. Ich sollte gegründet werden auf dem Wort Gottes. Das ist naturgemäß, geistlich naturgemäß. Das gehört sich, dass wir gegründet sind im Fundament. Das Fundament der Apostel und Propheten ist das Neue Testament. Das Alte Testament lag schon vor. Das war durch Propheten gegeben worden, das hatten sie. Und jetzt kam das Neue Testament hinzu, gegeben durch Apostel, die Jesus erlebt hatten, und durch Propheten, die es direkt von Jesus bekamen. Die zwei waren die Schreiber, die Geber des neutestamentlichen Evangeliums. Und auf diesem waren die Leser aufgebaut worden. Wenn wir hier aufgebaut sind, verwurzelt sind im Wort Gottes, dann können wir wachsen und zunehmen. Und Paulus sagt, wenn das der Fall ist, dann seid ihr nicht mehr Fremde, dann seid ihr im Hause Gottes gepflanzt zu Hause, aufgebaut auf dem Fundament. Und dann Vers 21 und 22, die letzten zwei Verse. Dort zeigt er uns, was zu geschehen hat. Erstens, Vers 19, was sie sind. Vers 20, was sie geworden sind. Und Vers 21 und 22, was werden soll. Da heißt es, indem der ganze Bau zusammengefügt wird und wächst zu einem heiligen Tempelheiligtum im Herrn, indem auch ihr mitgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Der Apostel Paulus hat das Bild gewechselt, jetzt ist er beim Bild des Tempels, und er sagt, jetzt werdet ihr aufgebaut. Das geschieht heute Abend, während wir dieses Wort hören. Dies ist unser Brot, dies ist unser Stoff, womit wir gebaut werden. Jeder Stein wächst, so sagt es uns der Apostel Petrus. Und immer wieder kommen neue Steine aus dem Schutthaufen der Welt hinzu, Menschen bekehren sich, Jesus reinigt sie und baut sie ein in diesen Tempel. Und dann wachsen diese Steine, lebendige Steine sind sie. Sie wachsen durch dasselbe, durch dieselbe Kraft, die zugeführt wird, wie durch welche sie aufgebaut wurden auf dem Fundament. Indem der ganze Bau zusammengefügt wird, mehr und mehr, das hatte er schon in vorigen Versen gesagt, es braucht Versöhnung. Versöhnung geschieht an zwei Stellen, zeitlich. Wenn wir uns bekehren, wenn wir wiedergeboren werden, werden wir mit Gott versöhnt und miteinander. Ich könnte sofort Beispiele nennen von Menschen, die früher Feinde miteinander waren und jetzt versöhnt sind mit Gott und deshalb miteinander. Keine Feindschaft mehr, Frieden. Das erlebt man immer wieder. Verschiedene ethnische Gruppen können in Frieden miteinander leben. Familien, die verfeindet waren, versöhnt. 1970 etwa kam eine große Erweckung, besuchte eine große Erweckung in Kanada. Wir hatten noch nie eine solche Erweckung erlebt in unserem Lande. Es war etwas sehr Schönes. Wir waren in Europa, wir kamen dann 1971 nach Hause und ich wollte gern sehen, was der Herr dort getan hatte. Ich hörte von zwei Brüdern, ich denke, ich war zur Bibelschule gegangen mit einem von ihnen. Die hatten sich auseinandergelebt. Irgendetwas war dazwischen gekommen. Sie wohnten wohl in derselben Stadt, aber konnten nicht mehr miteinander Gemeinschaft haben, waren einander entfremdet. Als der Heilige Geist anfing zu wirken, wurde jeder von diesen versöhnt mit dem Herrn, brachte seine Sache ins Reine Und dann sind diese zwei Brüder, soviel ich weiß, aufgestanden und haben zusammen gesungen. Das macht Eindruck, wenn man das weiß. Versöhnung miteinander. Sie waren Christen. Sie waren einmal versöhnt gewesen mit Gott. Aber es kam etwas dazwischen. Und es braucht immer wieder solche Versöhnung, solche Reinigung. Wir müssen wachsen in der Versöhnung, bis wir, sagt der Apostel, ganz versöhnt sind eines Tages. Das heißt, bis wir ganz gereinigt sind, bereit sind, dem Herrn zu begegnen. Das ist ein Prozess, wie die Heiligung. Es ist ein Prozess. Wir wachsen, wir nehmen zu in der Christusähnlichkeit. Zusammengefügt und wächst, wozu? Zu einem heiligen Tempelheiligtum im Herrn. Dieses Haus ist heilig. Da wohnt der heilige Gott. Paulus erinnert die Korinther daran. Ihr seid geheiligt, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Lebt als reine Menschen, als reine Tempel. Es darf nichts diesen Tempel besudeln, verunreinigen. Zu einem heiligen Tempelheiligtum im Herrn. Wir als Tempel sind im Herrn. Er ist ja allgegenwärtig. Er umgibt uns. Gleichzeitig ist der Herr in diesem Tempel. Es ist sein Haus. Er wohnt in diesem Haus. Indem auch ihr mitgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Das alles geschieht im geistlichen Raum durch den Heiligen Geist. Das ist das Werk Gottes. Geschwister, mit solchen Worten kann man in den Alltag hineingehen, nicht wahr? Es lohnt sich natürlich, wenn man nach Hause kommt, diese Verse noch einmal zu lesen, vielleicht sogar die ganzen ersten drei Kapitel. Morgen wollen wir uns mit Kapitel 3 befassen, zumindest mit dem ersten Teil. Kapitel 3 ist fast ein Gebet, 1 bis 19 wieder, ein Satz. Es lohnt sich, das zuerst zu lesen, damit man wenigstens etwas schon im Innern hat, sodass, wenn man spricht, etwas schon Kontakt da ist mit dem Wort. Aber jetzt wollen wir für heute aufhören. Und wir wollen, wie das so oft gemacht wird, antworten. Der Herr hat geredet, wir wollen antworten mit Dank, mit Bitte, so wie der Herr es uns schenkt.